Guten Abend, liebe Gemeinde, liebe Gäste aus den anderen Kirchen, Kirchengemeinden im Dortmunder Osten. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund zu dem dritten ökumenischen Passionsgottesdienst mit Fastenpredigt. Ganz besonders begrüße ich Bruder Martin Lütticke, Hausoberer des Franziskanerklosters hier in unserer Nachbarschaft und Pastor in den katholischen Gemeinden St. Franziskus und St. Bonifatius. Du wirst uns heute die Predigt halten. Vielen Dank dafür. Wir feiern diese Reihe von Passionsabendgottesdiensten in ökumenischer Verbundenheit gemeinsam als unterschiedliche Kirchen im Dortmunder Osten. Und das Motto, unter dem alle diese Gottesdienste stehen, lautet Versöhnung. Die Liebe Christi drängt uns. Dieses Motto stammt aus der Gebetswoche für die Einheit der Christen und ist ganz bewusst zum Reformationsjubiläum in diesem Jahr ausgewählt worden. Und in den Materialien zu der Gebetswoche heißt es dazu, nach intensiven und manchmal schwierigen Diskussionen kamen die Kirchen in Deutschland überein, dass das Reformationsgedenken in ökumenischer Gemeinschaft als Christusfest begangen werden soll. Die Konzentration auf den Kern des christlichen Glaubens, Jesus Christus und sein Werk der Versöhnung, ermöglicht es den ökumenischen Partnern der Evangelischen Kirche Deutschland, der römisch-katholischen Kirche, der orthodoxen Kirche und den Freikirchen, sich an den Feiern zum Gedenken der Reformation zu beteiligen. Und so wollen wir auch mit diesen Gottesdiensten, diesen Passionsgottesdiensten, ein gemeinsames Zeugnis für unseren christlichen Glauben sein. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen. Wir singen jetzt miteinander das Lied Sonne der Gerechtigkeit, die Strophen 1 bis 3. Wir lesen jetzt miteinander den Psalm 19. Ich bitte Sie dazu aufzustehen und ich werde die voranstehenden Zeilen lesen und Sie als Gemeinde lesen bitte die eingerückten Zeilen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen jetzt zwei weitere Strophen des Liedes Sonne der Gerechtigkeit.
Ich lese aus Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 20. In jenen Tagen wütete Saulus immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach dem Damaskus hinein. Und er war 3 Tage blind. Und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias! Er antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin, und er trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hier erschienen ist. Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte: Er ist der Sohn Gottes. Amen.
Ich bete. Dreieiniger Gott, du bist der Ursprung und du bist das Ziel allen Lebens. Vergib uns, wo wir nur an uns selbst denken und von unserem eigenen Denken so überzeugt sind, dass uns der Blick trüb wird und wir nicht wahrnehmen, was dein Weg ist, was deine Gedanken für uns sind. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Augen und hilf uns, den Bruder und die Schwester mit deinen Augen zu sehen. Lehre uns deine Liebe, lehre uns Versöhnung, hilf uns zu verstehen, was deine Gnade für uns und für den Bruder und die Schwester bedeutet. Und lass Einheit zwischen uns wachsen. Eine Einheit, die deine Gabe ist. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt miteinander das Lied Stille vor dir, mein Vater, und hören danach auf die Predigt. Thank you.
bin ganz angetan, liebe Gemeinde, dass ich hier stehen darf in dieser wunderschönen Kirche, in der ich ehrlich gesagt zum ersten Mal bin, seit ich hier in Dortmund wohne. Das ist noch nicht so lange her, aber bisher kenne ich sie nur von außen. Und von der Technik, mit der Verkabelung hat alles geklappt. Die Liedtexte sind eingeblendet. Nur meine Predigt steht nicht da oben, sonst könnten Sie sie mitlesen. Und bin begeistert, dass Sie hier sind, trotz Fußball im Stadion hier in Dortmund. Aber das ist ja erst etwas später. Zumindest am Fernsehen ist es ja dann noch möglich. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vom Pferd gefallen ist er nicht. Jedenfalls haben wir nichts davon gehört, gerade in der Lesung aus der Apostelgeschichte. Und eigentlich wurde aus dem Saulus auch nicht der Paulus. Aber dazu später mehr. Nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Uns begleiten in diesen ökumenischen Fastenpredigten, Passionsandachten Worte aus dem 2. Korintherbrief. Die Liebe Christi drängt uns zur Versöhnung und in dem Abschnitt, um den es heute geht, heißt es nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Nach welchen Maßstäben denn? Wonach sollen wir unser Leben ausrichten? Nach göttlichen Maßstäben natürlich. So wird vermutlich recht schnell die Antwort von uns kommen. Solche Antworten sind wir gewohnt. Was sind denn göttliche Maßstäbe? Unterscheiden sie sich von unseren menschlichen Maßstäben? Sind sie so weit auseinander? In dem Vers aus dem Korintherbrief, 2. Korintherbrief, heißt es: Also schätzen wir von jetzt an niemand mehr nur nach menschlichen Maßstäben ein, auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben. Jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein. Und um es mit dem Ende der Lesung aus der Apostelgeschichte weiterzusagen, könnte es weitergehen. Jetzt wissen wir, er ist der Sohn Gottes. Paulus hat das in dieser dramatischen Geschichte aus der Apostelgeschichte erfahren. Und für ihn haben sich die Maßstäbe seines Lebens gewaltig verrückt, als er zum Glauben an diesen Jesus gekommen ist. Wie war das bei Ihnen? Glaubensgeschichte, Glaubensbiografie. Gerade im ökumenischen Dialog finde ich es spannend, voneinander zu hören. Das werden wir jetzt heute Abend hier in dieser Form nicht tun können, aber einander zu erzählen, wie wir zum Glauben gekommen sind, was der Glaube für uns bedeutet, was Jesus Christus für uns bedeutet. Gab es in Ihrem Leben ein solches sogenanntes Damaskus-Erlebnis, wie bei Paulus? Oder sind Sie vielleicht einfach irgendwie in Ihren Glauben hineingeboren worden und haben ihn übernommen? Ich selber bin im ziemlich katholischen Sauerland aufgewachsen. Da passiert das so. Man muss gar nicht groß fragen und sich nicht für irgendwas entscheiden. Zumindest in meiner Generation war es noch fast automatisch so. Ein Freund von mir kommt aus dem Rheinland, der sagt gerne: Wir sind nicht römisch-katholisch, wir sind genetisch-katholisch. Egal, ob Sie genetisch-evangelisch, sauerländisch-katholisch oder frei-evangelisch oder was auch immer sind. Irgendwann braucht es entweder ein solches Damaskus-Erlebnis oder eine bewusste Entscheidung, dass was wir kennengelernt haben, manchmal durch Zufall, das bewusst als unseren Glauben anzunehmen. Und wenn das nicht passiert, vermutlich wird der Glaube uns nicht durchs Leben tragen. Ich selber werde häufig danach gefragt: Wie bist du denn zum Glauben gekommen? Wie bist du zu den Franziskanern gekommen? Warum hast du dich für diesen Lebensweg entschieden? Vielleicht ist das bei uns Ordensleuten so, vielleicht ist das aber auch bei vielen anderen so, die, ob im Privaten oder in der Berufswelt, auch mit vielen Menschen zusammenkommen, die andere Prägungen haben. Ich merke dann immer, dass das gar nicht so leicht ist zu erklären. Genauso wie es schwer sein wird zu erklären, warum man sich gerade in diesen Menschen verliebt hat und gerade den geheiratet hat. Wie bin ich zu den Franziskanern gekommen? Irgendwann das Gefühl, dass dieser Gott mich nicht mehr loslässt. Zivildienst war es bei mir. Ich kannte die Franziskaner. Und ich weiß nicht genau wie. Irgendwann erinnere ich mich, habe ich da gesessen und einem Mitbruder, den ich kannte, geschrieben, schick mir doch mal Material über die Franziskaner, das interessiert mich. Und er schrieb zurück, das kann ich gerne machen, aber noch besser ist, wenn du mich besuchst und eine Woche mit uns zusammenlebst. Komm und sieh. Und dann blieb der Kontakt und hat mich nicht mehr losgelassen. Er hat mich nicht mehr losgelassen. So wird jeder von Ihnen seine Geschichte haben, wie sie zum Glauben gekommen sind, wie sie in ihre Lebensentscheidung hineingekommen sind. Und heute, fast 30 Jahre nach dieser Lebensentscheidung, kann ich sagen, dass es aus meiner Sicht ganz unterschiedliche Zeiten gab. Zeiten, in denen mir Gott näher, mir Gott ferner war, in denen er ganz wichtig war, in denen er nebensächlich war. Aber dennoch glaube ich ganz fest, dass er mich nicht aus dem Blick gelassen hat und meinen Weg mitgegangen ist. Aus Martin wurde Bruder Martin. Ich habe meinen Taufnamen behalten. Das war damals bei uns so und ich war ganz zufrieden damit. Die Taufberufung ist die eigentliche Berufung. Das sagen wir oft, wenn es um die Ordensbiografie, um das Priestertum geht. Aber ich glaube, es gilt auch im ökumenischen Dialog. Die Taufberufung, die uns geschenkt ist, die Taufgnade, ist das Eigentliche, was uns auf den Weg bringt und was uns auch alle miteinander verbindet. Ich war zufrieden damit, dass ich meinen Namen behalten durfte mit dem Bruder davor, weil ich mich behalten durfte, als der ich 24 Jahre lang vorher gewesen bin. Und es geht nicht, ein neues Leben anzufangen. Andere Mitbrüder nehmen bewusst beim Eintritt in den Orden einen Ordensnamen an. Auch das macht seinen Sinn. Mit diesem Schritt in eine neue Lebensform, zugleich mit einem neuen Namen, sich ein neues Programm für die kommende Wegstrecke zu geben. Aus Eberhard kann dann schon mal ein Bruder Johannes werden, aus Uwe ein Bruder Philipp oder wie auch immer. Aus Saulus wird Paulus. War es so? Wurde er ein neuer Mensch? Oder hat er sich selber mitgenommen? Ich tue mich schwer mit diesem Wort vom Saulus zum Paulus und ich mag es nicht so sehr, ehrlich gesagt. Er hatte Zeit seines Lebens beide Namen getragen. Den jüdischen Namen Saulus, Shaul, nach dem König Israels in der romanisierten Form Saulus, als gläubiger Jude, der er war. Und den römischen Namen Paulus, als Bürger des Römischen Reiches und hat beide Namen sein ganzes Leben lang getragen, auch wenn er sich nach dem Damaskus-Erlebnis vor allem des römischen Namens Paulus, den römischen Namen, benutzt hat. Dennoch blieb er Saulus, Paulus sein Leben lang. Diese Redewendung vom Saulus zum Paulus, die ich nicht so gerne mag, suggeriert zum einen auf einer eher psychologischen Ebene, dass der Paulus nach dem Ereignis der Lesung eine neue Identität angenommen hat. Und sie suggeriert theologisch, dass er sein Judesein abgelegt hat. Beides glaube ich nicht. Und dennoch, die Maßstäbe haben sich für ihn verrückt. Nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Nach anderen Maßstäben hat er die Welt gesehen. Wie hieß es noch im Korintherbrief? Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein. Jetzt wissen wir, glauben wir, vertrauen wir, er ist der Sohn Gottes. Ihn sehen wir als von Gott auf besondere Weise geliebten Sohn an. Nicht mehr Verfolgung, sondern Nachfolge ist angesagt. Aber liebe Schwestern und Brüder, auch vor diesem Satz, wie wir auf Christus schauen, stand ein entscheidender Satz in diesem Vers aus dem Korintherbrief. Also schätzen wir von jetzt an niemand mehr nur nach menschlichen Maßstäben ein. Nicht nur Jesus Christus ist der von Gott geliebte Sohn, den es mit neuen Augen anzuschauen gilt. Niemand soll mehr mit alten Augen angeschaut werden. Wir alle sind Gottes geliebte Söhne und Töchter. Und wenn wir mit dem liebenden Blick Gottes, mit seinen Augen auf Jesus Christus, auf Gottes Sohn schauen, dann dürfen wir mit genau dem gleichen liebenden Blick auf einen jeden Menschen als Tochter, als Sohn Gottes schauen. Als Gottes Ebenbilder sind wir geschaffen. Nicht nach menschlichen Maßstäben brauchen wir uns anzuschauen. Gucken Sie sich mal um, wer neben Ihnen sitzt. Oder vor Ihnen oder hinter Ihnen. Trauen Sie sich ruhig. Vielleicht sind Sie zusammen gekommen. Vielleicht sitzt auch jemand bisher ganz Fremdes da. Alles Ebenbilder Gottes. Toll. Wenn Sie hier oben stehen, würden Sie noch viel mehr sehen. Stellen Sie sich mal heute Abend vor den Spiegel oder morgen früh. Ein Ebenbild Gottes schaut Ihnen dort entgegen. Das dürfen wir glauben. Nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Und so dürfen wir miteinander umgehen. Als Ebenbilder Gottes. Als Geschwister, weil wir alle Kinder dieses liebenden Gottes sind. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vom Pferd gefallen ist er nicht. Das Pferd kommt in der Lesung nicht vor. Es gibt es nicht in der Apostelgeschichte. Irgendwann ist es in diese Szenerie hineingaloppiert. Aus dem Saulus wurde, so meine ich, auch nicht der Paulus. Er blieb der Saulus Paulus, der er vorher war, auch nach dem Damaskus-Erlebnis. Aber es hat ihn tatsächlich umgehauen. Es hat ihn von den Beinen gerissen, als er lernte, mit göttlich liebendem Blick auf Christus zu schauen. Als er lernte, mit göttlich liebendem Blick auf seine Menschenbrüder und Schwestern zu schauen und auch auf sich selbst. Ich finde diesen liebenden Blick Gottes in einer Geschichte wieder. Diese Geschichte soll am Ende meiner Gedanken stehen. Vielleicht kennen manche von Ihnen sie. Herr Wohllieb wartet auf ein Zeichen. Als Herr Wohllieb am Dienstagmorgen erwachte, hatte sich ein großes Loch aufgetan. Unten rauschten die Lastwagen. Gegenüber schüttelte eine Frau im dritten Stock ihren Teppich über den Köpfen der Fußgänger aus. Der Himmel war mittelgrau und die Leuchtreklame des Tabakladens blinkte unverdrossen. Es war Dezember. Alles war wie immer, nur dass plötzlich diese Frage vor ihm stand. Was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Erst wollte er sich ablenken, aber die Frage kam immer wieder hoch. Nach reiflicher Überlegung beschloss er, sich an Gott, den Allmächtigen, zu wenden. Auch wenn sie bisher noch nicht so viel Kontakt miteinander hatten, nahm er an, dass er der richtige Ansprechpartner für derlei Fragen wäre. Herr Gott, begann er und strich über sein Haar und straffte den Rücken, denn dies war ein ernster Moment. Er räusperte sich noch einmal und sprach gegen die Zimmerdecke. Herr Gott, was soll ich nur tun mit dem Rest meines Lebens? Bitte sei so gut und gib mir ein Zeichen. Danke. Er zögerte kurz und fügte noch hinzu, dein Bernd. Dann wartete er. Aber Gott schwieg, merkwürdig. Merkwürdig, murmelte Herr Wohllieb, denn er hatte mit einer raschen Reaktion gerechnet. Sein Fall war ja nicht so kompliziert. Ob er meine Nachricht erhalten hat? Vielleicht ist er überlastet. Er verwarf den Gedanken schnell. Wie albern schalt er sich, überlastet, der Allmächtige. Nach eingehender Betrachtung entschied er, dass es nur einen einzigen Grund für das Schweigen Gottes geben konnte. Gott dachte nach. Er, Gott, der Allmächtige, wollte für ihn, Bernd Wohllieb, eine perfekte, eine wahrhaft vollkommene Antwort finden. Der Gedanke ließ ihn erröten. Sein Herz pochte schneller. Sollte er, Bernd Wohllieb, denn so wichtig sein für Gott? Das war doch nicht möglich. Dann fuhr er ein zweites Mal durch das Haar und beschloss, eine Krawatte umzubinden. Dann machte er einen Spaziergang, bei dem er den Passanten freundlich zunickte, denn auf keinen Fall wollte er, der doch offenkundig ein so bedeutender Mensch war, für hochnäsig gehalten werden. Auch die folgenden Tage blieben Tage des Schweigens. Gott dachte nach. Und Herr Wohllieb wollte ihn nicht stören. Sorgsam ging er mit sich um, hielt sich höflich die Tür auf, achtete darauf, nicht mit sich selbst zu schimpfen, wie er es sonst häufig tat. Wenn Gott der Herr ihn für so wichtig hielt, dass er bereits 3 volle Tage über ihn nachdachte, dann sollte er es ihm nachtun und sich selbst nicht für weniger wichtig nehmen. Je länger Gottes Schweigen dauerte, desto mehr Ehrfurcht bewirkte es in Herrn Wohllieb. Er bemerkte kaum, wie die Jahre vergingen. Seine Haare wurden weiß und er verlor 3 Zähne. Die Lastwagen auf der Straße wurden größer und eines Morgens war die alte Leuchtreklame gegen eine moderne Schrift ausgetauscht. Manchmal fiel ihm seine Frage dieses fernen Dienstagmorgens ein. Was mache ich nur mit dem Rest meines Lebens? Dann sagte sich Herr Wohllieb, Gott denkt über mich nach. Und das beruhigte ihn so ungemein und es erfüllte ihn mit einer solchen Wärme, weil er wusste, zwischen Gott dem Herrn und ihm, dem alten Herrn Wohllieb, gab es so etwas wie ein stilles Einvernehmen. Und das war möglicherweise Antwort genug. Amen.
Wir singen jetzt miteinander, Heiliger Geist, komm, wirke unter uns.
Ich bin wert, auch wenn ich vieles an mir entdecke, das mich entmutigt und bekümmert. Ich bin wert, auch wenn ich schuldig geworden bin und es mir schwerfällt zu verzeihen. Ich bin wert, auch wenn meine Kräfte gering sind und ich mir nur wenig zutrauen kann. Ich bin wert, auch wenn es Menschen gibt, die mich ablehnen und Ansprüche auf mich zukommen, die ich nicht zu erfüllen vermag. Ich bin wert, weil ich von dir, Gott, gewollt und bejaht bin. Gott, du nimmst mich in Schutz vor anderen Menschen und vor mir selbst. Dass ich wert bin in deinen Augen, übersteigt mein Fühlen und Begreifen. Aber deine Zusagen sind verlässlicher als meine unbeständigen Gefühle. Und wenn es auch ein langer Weg sein mag, bis ich mich mit neuen Augen sehen lerne, so weiß ich doch, du hast ungezählte Möglichkeit, mir Anteil zu schenken an deinen guten Gedanken über mich.
Wir beten jetzt miteinander das Gebet, das Jesus Christus uns gegeben hat. Bitte stehen Sie dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Wir singen jetzt miteinander das Lied Mein schönste Zier und Kleinod. Und ich lade Sie herzlich ein zu der nächsten Passionsandacht am kommenden Mittwochabend 19 Uhr in der Trinitatiskirche in der Eintrachtstraße. Und dazu finden Sie die Flyer, wo Termin und Adresse steht. Und eine herzliche Einladung, auch wenn Sie möchten, diesen Einladung zum Ostergarten hier im Haus mitzunehmen. kommen Sie behütet nach Hause. Auf Wiedersehen.